Im Zentrum der europäischen Politik steht derzeit eine äußerst brisante Frage. Soll die EU die eingefrorenen russischen Staatsvermögen beschlagnahmen, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren? EU-Spitzenpolitiker wie Ursula von der Leyen, aber auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz drängen auf diesen Schritt. Doch es hagelt scharfe Warnungen von Ökonomen und Finanzexperten. Kritiker befürchten einen Rechtsbruch, ein Finanzbeben und eine schwere Beschädigung der Glaubwürdigkeit Europas. Darüber hinaus wird vor russischen Vergeltungsmaßnahmen und einer tiefen Spaltung innerhalb der EU gewarnt. Wir sprechen darüber mit dem Autor Klaus-Rüdiger May, der dieser Tage zu den weitreichenden Konsequenzen dieses Schritts publiziert hat. Guten Tag, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, die Debatte um die Verwendung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen zur Finanzierung der Ukraine, die gewinnt an Schärfe. Was ist denn nun der Kern des politischen Vorstoßes, der eben von einigen Spitzenpolitikern verfolgt wird?
Es geht jetzt insofern rasant, weil die EU unter Druck gerät. Denn wie wir alle wissen, ist die Ukraine ja nicht nur verschuldet, sondern es steht auch ein Kollaps der Staatsfinanzen in Aussicht. Das heißt, man braucht dringend Geld. Jetzt hat man einen Weg gefunden, den man dann doch nicht gehen konnte. Man hat überlegt, ob man mal wieder was mit Eurobonds machen kann. Da hat Viktor Orban gesagt, das machen wir nicht mit und andere finden es auch nicht so toll. Und dann ist man auf den Gedanken verfallen, ach, wir haben ja noch russische Vermögenswerte, die liegen bei einer Firma in Belgien. Das ist in diesem Fall wichtig, das zu sagen, und zwar Euroclear. Und Euroclear ist nicht irgendeine Firma, sondern Euroclear ist einer der beiden größten Zentralverwahrer von Vermögenswerten in der Welt. Da sie verwahren Wertpapiere, die kümmern sich um die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen, die verwalten hinterlegte Sicherheiten und vermitteln auch Wertpapierleihen. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, als sei das ein großes Grundbuchamt und alles ist dort eingetragen. Und jetzt will man an diese russischen Vermögenswerte, das sind so knapp 200 Milliarden Euro, die dort liegen, also nicht alle liegen bei Euroclear, aber die meisten. Und jetzt versucht man, an dieses Geld ranzukommen, um die Finanzierungslücke für die Ukraine zu schließen.
Dieser belgische Finanzdienstleister ist also ein zentraler Akteur im globalen Wertpapierverkehr. Wenn man da jetzt rumfummelt, was kann denn da alles passieren?
Ja, vor allen Dingen besteht ja das Geschäft auf der Grundlage von Vertrauen. Das heißt, wenn Sie ein Wertpapier haben, haben Sie einen Schnipsel Ihres Wertpapiers dann dort bei beispielsweise Euroclear zu liegen oder wenn Sie ein Grundstück haben, ist das ja eingetragen beim Grundbuchamt. Und wenn dann so einfach der Besitzer gewechselt wird, verändert wird durch das Grundbuchamt oder durch diejenigen, die das verwalten, dann entsteht natürlich Unrecht. Und sie haben ihre Sachen ja auch dort, weil sie denjenigen vertrauen. Diese Finanzinstitutionen garantieren ja den weltweiten Handel und weltweite Finanztransaktionen. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist, dann haben sie eine schwere Störung im Markt.
Vertrauen klingt dann so nach einem Soft-Begriff, aber bei den Finanzmärkten ist das eine sehr harte Währung. Wenn man jetzt diese Störung hat, wie Sie das nennen, wie real ist die Gefahr, dass die EU mit einer solchen Aktion einen Bankencrash oder sagen wir den Zerfall des internationalen Finanzsystems auslösen könnte?
Na, ich würde nicht sagen Zerfall des internationalen Finanzsystems, das ist natürlich hoch gegriffen, aber ein Sturm kann schon passieren, weil dann stellt man sich natürlich die Frage, kann man eigentlich dem anderen noch vertrauen? Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja nicht in einem beruhigten Umfeld, sondern was stattfindet, ist eine Neuordnung der Welt. Und natürlich auch eine Neuordnung der Finanzströme und des Welthandels. Es ist ja niemandem verborgen geblieben, dass beispielsweise die Chinesen und andere daran basteln, ein eigenes SWIFT zu haben. Also sie wollen an diesem westlichen Transaktionsmechanismus nicht unbedingt teilnehmen, sondern wollen ihr eigenes haben. Und das sind natürlich alles Veränderungen, die stattfinden. Und durch so etwas, indem man jetzt einfach Vermögenswerte verändert bzw. enteignet oder man muss sogar sagen, indem man Russland beraubt, wenn man das macht, dann zersplittert das weltweite Finanzsystem und das kann große Auswirkungen haben, weil wenn Euroclear beispielsweise darüber in die Insolvenz geht, dann bricht einer der großen Zentralverwahrer zusammen.
Dann sind also Begriffe von Ökonomen und Juristen, die von einem Tabubruch oder einem Rechtsbruch sprechen oder Sie selbst, die von einem Kamikaze-Vorhaben sprechen, vielleicht gar nicht mal so überzeichnet, aber bei der EU arbeiten ja auch Ökonomen und Juristen. Sehen diese Gefahren überhaupt nicht?
Ich glaube, was in der EU noch sehr viel Raum hat, ist, dass man der Meinung ist, man könne das Geschehen der Welt beeinflussen bzw. bestimmen sogar. und man glaubt, man selbst kann Regeln setzen und dann haben sich alle an diese Regeln zu halten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eben nicht mehr so ist. Diese Zeit ist vorbei. Die EU ist kein großer internationaler Player mehr, wie mal Europa ein großer internationaler Player noch vor 10, 20 Jahren gewesen ist. Das verändert sich gerade und es verändert sich natürlich auch dadurch, dass Europa an wirtschaftlicher Stärke und Deutschland allzumal an wirtschaftlicher Stärke verliert. Und Sie wissen, wie das ist, wenn man wo auftritt und die Backen aufbläst und man hat aber nichts zu bieten und wenig im Hinterhalt, dann steht man schnell als Prahlhans da und in diese Gefahr läuft man gerade. Also ich halte das, was man da vorhat, für ausgesprochen unklug und man wird damit einen Tsunami auslösen, den man nicht wirklich beherrschen kann.
Zumal Russland dem Ganzen ja kaum tatenlos zusehen wird. Welche konkreten Vergeltungsmaßnahmen von russischer Seite sind zu erwarten? Wie könnten solche Maßnahmen europäische Unternehmen und Staaten treffen, die beispielsweise noch Vermögenswerte in Russland halten?
Naja, es ist natürlich so, dass die Russen dann sagen, erstens die da mitmachen, deswegen ist es ja auch noch fraglich, wie das Ganze stattfinden soll, die da mitmachen und die Vermögenswerte bei uns haben, denen werden wir natürlich auch die Vermögenswerte nehmen, wenn ihr beschlagnahmt, beschlagnahmen wir auch. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich Russland juristische Verfahren anstrengen wird. Die werden sich das nicht einfach so gefallen lassen, sondern die werden die Länder, die das machen, die werden Belgien verklagen, die werden Euroclear verklagen. Euroclear kann über diese Klagen dann auch in die Insolvenz geraten. Das ist das, was passieren kann. Und man darf nicht vergessen, also der belgische Premierminister hat ja gesagt, und ich darf das mal wörtlich zitieren, selbst während des Zweiten Weltkrieges wurden die deutschen Gelder nicht beschlagnahmt. Während eines Krieges werden Staatsfonds eingefroren und nach Kriegsende muss der Verliererstaat diese Vermögenswerte ganz oder teilweise an den Sieger abgeben. Aber, sagte Weber, aber wer glaubt ernsthaft, dass Russland in der Ukraine verlieren wird? Das heißt, das ist ein Abenteuer, ein Wabangspiel und es geht, glaube ich, aus von einer falschen Vorstellung von Stärke, die man nicht in diesem Maße hat.
Kommen wir noch zur Rolle, die Deutschland spielt. Deutschland hat sich bereit erklärt, diese erheblichen Risiken einer Beschlagnahmung für Belgien mitzutragen. Was kann das im schlimmsten Fall jetzt politisch und finanziell bedeuten, dass Deutschland hier als einziger Staat in der EU diese Haftungsbereitschaft zeigt?
Ja, das ist ja nochmal eine sehr interessante Frage. Der belgische Premierminister sagt, also er hat seine Kollegen gefragt, ob sie bereit wären, die Risiken für Belgien zu teilen. Und nur Deutschland erklärte sich dazu bereit. Das heißt, wenn das so eintreten sollte, dass Deutschland wirklich die einzige Garantie macht dafür ist, dann gehen wir finanziell in den Abgrund. Weil dann haftet Deutschland für die, ich weiß nicht, wie viel es am Ende sein wird, die 90, 120, 140 Milliarden Euro. Und dann kommen noch Zinsen und Strafgelder drauf. Also ich weiß nicht, ob sich Herr Merz darüber mal Gedanken gemacht hat, was das bedeuten würde, wenn Deutschland verurteilt wird, zu zahlen eine Summe an Russland, die, was weiß ich, 300, 350 Milliarden Euro am Ende ausmachen könnte, wenn alle Strafgelder und so weiter und so fort noch draufkommen. Ich kann das auch nicht sagen, weil ich glaube, das, was jetzt angestrebt wird, hat es so noch niemals gegeben. Mir ist jedenfalls kein Parallelbeispiel bekannt und weil mir kein Parallelbeispiel bekannt ist, kann ich wirklich keine realistische Auskunft darüber geben, was es am Ende kostet. Es wird nur eins bringen, wenn alle anderen mit Russland wieder reden werden und es wird der Tag kommen, wo man auch von Europa aus mit Russland wieder reden wird, wird Deutschland auf dem Arme-Sünderbeckenchen sitzen. Frau Meloni hat doch jetzt schon gesagt, sie will die Goldreserven zurückhaben. Sie will damit nicht mehr den Euro stützen. Und Herr Macron, der jetzt große Reden hält, ich garantiere Ihnen, der Mann wird schneller in Moskau sein, wenn der Wind sich gedreht hat, als wir alle gucken können. Und das bedeutet, dass Deutschland sich in eine Position begibt, wo wir dann allein dastehen und außenpolitisch isoliert sein werden.
Deutsche Politiker, die legen ein Eid ab. Sie versichern, dass sie mögliche Schäden vom deutschen Volk abwenden. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann steht man hier vor einem möglichen Schaden. Müsste da nicht irgendwo ein Ruck durch die Bundestagsabgeordneten gehen?
Ja, das ist meine große Hoffnung. Und das heißt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass darüber auch geschrieben wird. Und es ist verhältnismäßig still in der deutschen Medienlandschaft. es müssen die Bundestagsabgeordneten mitbekommen, die von der AfD, die von der CDU, die von der CSU. Ja, ich würde sogar auch noch setzen wollen und hoffen wollen auf ein paar realistisch denkende Leute bei der SPD. Und vielleicht kommen auch ein paar Linke zusammen aus einem ganz anderen Zusammenhang, weil sie ein anderes Verhältnis zu Russland haben. Aber wie dem auch sei, hier ist wirklich die Notwendigkeit, dass Bundestagsabgeordnete sagen, das können wir nicht mitmachen. Deutschland kann das nicht garantieren, erstens nicht allein und zweitens sollte die EU als Ganzes die Finger davon lassen. Und Sie werden es erleben, es werden genügend EU-Staaten sagen, wir machen da nicht mit und Euro-Staaten auch. Das heißt, ich glaube schon, dass de Wever recht hat, dass am Ende wahrscheinlich nur Deutschland dasteht und sagt, wir garantieren das.
Zusammenfassend kurz zum Schluss, wir haben auf der einen Seite die potenziellen Einnahmen für die Ukraine, die Geld braucht. Wir haben auf der anderen Seite die enormen Risiken eines Rechtsbruchs, eines destabilisierten globalen Finanzsystems für Europa. Aus Ihrer Sicht, in welchem Verhältnis zueinander stehen diese beiden Dinge?
Es kommt ja noch ein drittes hinzu, das haben wir noch gar nicht beredet, dass eine solche Aktion, so eine historisch einmalige Aktion dazu führen wird, dass die Gespräche, die Friedensgespräche noch schwieriger werden. Das heißt, was man jetzt tun muss und was eigentlich auch der Bundeskanzler tun müsste, anstatt starke Reden zu halten und starke Worte zu sprechen, ist konstruktiv an einem Frieden mitzuarbeiten. Man sollte die Amerikaner unterstützen darin, dass ein Frieden hergestellt wird. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass Friedensschlüsse gerecht sind. Die ganze Weltgeschichte erzählt uns, dass sie eben nicht gerecht sind. Aber manchmal ist es wichtiger, einen Frieden zu haben. Und man kann dann, nachdem man den Frieden hat, in Ruhe weiterschauen, wie es weitergeht. Die Dinge müssen sich normalisieren und wir müssen in einen Frieden hineinkommen, sonst eskaliert das. Und es zerstört ja jetzt schon unsere Wirtschaft. Was wir erleben, seitdem wir das Embargo gegen Russland machen, ist ja ein verstärkter Niedergang.
Sie hörten den Autor Klaus-Rüdiger May zur Frage der Beschlagnahmung russischer Vermögen. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.